Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Schönheitschirurgie boomt. Wer gut aussieht und einen straffen Körper hat, ist erfolgreicher im Beruf und in der Partnerwahl. Das belegen Untersuchungen. Mark Nussberger ist Facharzt für ästhetisch-plastische Chirurgie und er kennt die Sehnsüchte seiner Klientel. Die Schönheitschirurgie polarisiert aber auch und ruft Kritiker auf den Plan. Warum? Dazu hat die Soziologieprofessorin Paula Irene Villa ein Buch herausgegeben mit dem Titel «Schön, normal». Die Soziologin und der Facharzt für ästhetisch-plastische Chirurgie treffen nun aufeinander in der Debatte bei Angelika Schett zum Thema «Körper machen Leute».
Ja, Paula Villa und Mark Nussberger, wir alle, und ich denke auch die, die uns zuhören, machen morgens mehr oder weniger alle das Gleiche, nämlich wir gucken in den Spiegel. Wie sehen wir aus? Wie können wir uns überhaupt in die Welt hinaus wagen? Paula Villa, haben Sie das heute Morgen auch gemacht?
Ja, selbstverständlich. Sie sagen ja schon, alle machen es. Ich hatte allerdings heute wenig Zeit, weil mit den Kindern und Herkommen und dergleichen. Also insofern war mein Blick eher ein Abchecken, ob das denn so ginge. Aber viel mehr war heute nicht drin.
Was dabei herausgekommen ist, können wir jetzt leider nicht bewundern, weil Sie in München zugeschaltet sind. Mark Nussberger, Sie sehe ich. Und bei Ihnen ist es ja eigentlich klar, dass Sie ein gepflegtes Aussehen haben müssen, denn wer zu Ihnen kommt und sich verschönern lassen möchte, möchte das natürlich nicht bei einem, der aussieht wie ein Yeti.
Das ist klar, aber ich muss Ihnen sagen, ich verwende dazu eigentlich ein Minimum an Zeit, weil ich eben auch keine Zeit habe. Aber dass ich einigermaßen in Ordnung aussehe, ist schon meine Pflicht, das ist klar.
Mark Nussberger, die Berufsbezeichnung Schönheitschirurg passt Ihnen nicht so ganz. So sagten Sie mir im Vorgespräch, Sie zögen es vor, als plastisch-ästhetischer Chirurg vorgestellt zu werden. Warum eigentlich? Denn der Schönheit haftet ja so gesehen nichts Böses an. Das ist ja toll, wenn man Menschen zur Schönheit verhelfen kann.
Ja, es hat zwei Gründe. Ich finde, einerseits wird der Begriff Schönheitschirurgie ein bisschen despektierlich mit Kosmetik-Wellness verbunden. Und ich empfinde, dass die rekonstruktive Chirurgie eigentlich gleitend in die ästhetische Chirurgie hinübergeht, dass es also hier keine absoluten Grenzen gibt. Und das ist der eine Grund. Und der andere ist natürlich, dass viele Chirurgen oder Ärzte sich Schönheitschirurgen schimpfen, obwohl sie eigentlich nicht diese starke Ausbildung haben mit diesem Titel FMH für plastisch-rekonstruktive ästhetische Chirurgie. Und die Leute sollten das eben wissen, weil sie dann eben, wenn sie zu einem Schönheitschirurgen gehen, im Grunde genommen im Zweifel sind, ist der jetzt ausgebildet für dieses Fach oder nicht.
Bleiben wir mal beim Kontinuum, Paula Villa. Was fällt Ihnen dazu ein?
Ja, das kann ich nur teilen, die Auffassung, die der Herr Nussberger gerade formuliert hat. Also das lässt sich leicht feststellen und auch in Gesprächen oder in empirischen Untersuchungen gibt es tatsächlich einfach ein Kontinuum vom gewissermaßen Zähneputzen und Haare waschen bis hin zu den für uns noch vielleicht drastischen Formen des Eingriffs am Körper mit Skalpell und also unendlich quasi vielen Formen dazwischen, also Haare färben, Zähne bleichen und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich ein Kontinuum und die Grenzen zwischen dem, was Lifestyle, Wellness, medizinisch indiziert ist und so weiter, die sind eben fließend und sie hängen nicht, also diese Grenzen kann man nicht immanent aus der Medizin heraus oder dergleichen ziehen, sondern es sind immer gesellschaftlich verhandelte Grenzen. Das sind immer fließende Grenzen, die sich dauernd auch ändern.
Frau Villa, Sie sprechen von drastischen Maßnahmen, also im Vergleich zu Wellness, Kosmesis und so weiter. Mm. Diese drastischen Maßnahmen haben sich aber in den letzten Jahren derart verfeinert, sodass wir die Risiken so herunterfahren konnten, dass die ästhetische Chirurgie jetzt vor allem auch in Südamerika, wo sie, wie Sie das wissen, immer mehr legitimiert wird. Mhm. Und wenn das Subjekt der Frau das legitimiert, müsste eigentlich die Gesellschaft auch dahinter stehen. Was meinen Sie dazu?
Ja, also natürlich ist wiederum der Begriff drastisch auch eine nicht eindeutige Angelegenheit. Manche Menschen empfinden ja manche Dinge als drastisch, die andere ganz selbstverständlich finden. Wir kennen das beispielsweise aus den Debatten vor einigen Jahren um Tätowierungen und dergleichen. Also da scheiden sich immer wieder die Geister, was drastisch ist. Ich habe das jetzt selber gar nicht als persönliche Bewertung gemeint, sondern denke schon, dass in Europa, in der Schweiz, in Deutschland die plastische Chirurgie als drastisch empfunden wird, insofern sie eine Chirurgie ist. Und das verbinden wir ja mit entsprechenden Narkosen und medizinischem Aufwand und Indizierung und dergleichen. Aber ich würde Ihnen quasi recht geben, oder ich denke auf jeden Fall, dass sich das normalisiert. Also, dass wir immer mehr dahin kommen, eben auch solche Eingriffe, wie sie die kosmetisch-plastische Chirurgie auch anbietet, als zunehmend normal zu empfinden. Das finden Leute unterschiedlich, aber sicher, also ob die Gesellschaft dahinter stehen muss, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, das muss sie nicht unbedingt, aber ich denke, es ist faktisch so, dass das immer als normaler auch wahrgenommen wird.
Nochmal kurz zu diesem Kontinuum, um das auch an einem Beispiel zu belegen. Mark Nussberger, als ich Sie in Ihrer Praxis in Basel besuchte, da zeigten Sie mir zwei Bilder. Das eine von einem Unfallopfer, das war ein Mann, dessen Gesicht war eine absolut blutige Masse, ganz grauenvoll. Und als Sie noch Oberarzt im Kantonsspital waren, haben Sie da 15 Stunden lang mit operiert und mir dann ein Bild gezeigt, wie der Mann nach der Operation aussah. Und das war wirklich ein Wunder. Ich war absolut beeindruckt. Und dann zeigten Sie mir das Bild von einer etwas müden und faltenreichen Dame, also das Gesicht, die sich bei Ihnen liften ließ und die nachher verjüngt frisch aussah. Der erste Eingriff erscheint absolut berechtigt. Da sind wir voll dabei. Der zweite doch nicht so ganz. Da ist die gesellschaftliche Akzeptanz irgendwie immer noch kleiner.
Das ist richtig so, aber wenn Sie bedenken, dass ich bei beiden eigentlich dasselbe mache, nämlich die Lebensqualität verbessere, so sehe ich beide Eingriffe als legitimiert. Schauen Sie, dieser schwer verletzte Gesichtsunfall zur Normalität oder nicht ganz Normalität zurückzuführen, dass er wieder ein normales Leben führen kann, ist natürlich schon etwas Fantastisches. Dieser Mann kann wieder in der Gesellschaft sein. Die zweite Patientin eben mit dem faltenreichen Gesicht hatte ein hartes Leben mit vielen Entbehrungen und Enttäuschungen hinter sich. Begann sozusagen als Inzisur ihres Lebens, ein neues Leben, wollte dies auffrischen. Und damit erhielt sie auch wieder eigentlich ein verbessertes Dasein, eine verbesserte Lebensqualität.
Ja, Paula Willer, ja, an der Stelle würde ich aber doch wiederum nachfragen oder da tatsächlich kritisch werden. Denn genau das ist das auch soziologisch Interessante, aber auch daran scheiden sich ja in der Gesellschaft die Geister. Was ist ein normales Leben? Sie, Herr Nussberger, nehmen das gewissermaßen sehr selbstverständlich in den Mund. Und zunächst würden wir auch alle sagen, naja, jemand, der ein quasi nicht mehr vorhandenes Gesicht hat, wie nach einem Unfall oder dergleichen, da kann man nicht normal mit leben, da sind wir uns irgendwie alle einig, aber auch da sind die Übergänge fließend. Was ist ein normales Leben? Wäre ein normales Leben nicht auch eher ein Leben, das beinhaltet, dass wir versehrbar sind, verletzlich, dass wir Spuren unseres eigenen Lebens tragen, dass wir alle nicht makellos sind, dass wir vielleicht auch gar nicht schön sind in einem bestimmten äußerlichen Sinne und so weiter. Also wäre es nicht sinnvoller, und das wäre jetzt wirklich meine persönliche Position, dafür zu streiten, dass normales Leben auch möglich ist in ganz vielen körperlichen Formen, in der Vielfalt, vielleicht auch mit schiefen Zähnen oder mit vielen Falten oder mit einem Bauch, der schlaff ist oder mit ungleich großen Brüsten und dergleichen. Also dieser Punkt normales Leben, das scheint mir wesentlich problematischer, als Sie das jetzt so selbstverständlich im Nebensatz sozusagen formulieren.
Also in meiner Praxis gesehen ist es natürlich ganz klar, wie extrem diese Leute, die entstellte Narben haben im Gesicht, die auch keine Brüste haben, Frauen, die keine Brüste haben, wollen weiblich aussehen. Schauen Sie, das ist ein biologisches Prinzip. Wo wir Gesellschaften, Schwärme, Sippen oder Gruppierungen haben, will das Individuum nicht outstanding sein. Es will zur Gruppe dazugehören. Ich kannte unlängst Bruno Manser sehr gut, der Urwaldhüter in Borneo. Dieser Mann lebte 6 Jahre mit den Penang-Völkern auf der Insel Borneo. Er hat sein Äußeres derart angepasst an diesen Stamm, dass man ihn kaum mehr unterscheiden konnte. Und Sie sehen, auch er war sozusagen in einer Gruppierung der Normalität, dieser Normalität. Es gibt verschiedene Normalitäten, aber jedes Wesen, seien es auch Korallenfische in der Karibik, versuchen im Schwarm normal zu sein, damit sie nicht outstanding sind.
Also das mit der Anpassung ist ja wirklich jetzt eine Frage an die Soziologin. Ist das so? Passen wir uns an die...
Nein, das ist nicht so. Also es ist jein. Wir sind eben keine Korallenfische oder sonst was. Wir sind Menschen mit einer sozialen Natur, so würde ich das nennen. Und das heißt, wir sind, soweit wir das beurteilen können, die einzigen Lebewesen, die Freiheit haben, aber auch genötigt sind, den Zwang also haben, uns und also über uns selber nachdenken zu können und uns immer wieder, auch morgens beim Blick in den Spiegel, die Frage zu stellen, will ich so aussehen, wie ich aussehe? Will ich so sein, wie ich bin? Also diese Fähigkeit zur Distanz zu uns selber. Und die ist uns gegeben als anthropologische sozusagen Ausstattung. Und das unterscheidet uns dann doch von den Fischen oder von anderen Tieren. Und genau in dieser Distanzierung haben wir eben die Freiheit, uns individuell zu machen. Und das kann man gesellschaftlich sehen, ist eine historische Linie, die also sich sozusagen intensiviert. In der Moderne ist es ganz wesentlich, dass wir individuell sein wollen. Aber ebenso, und das stimmt selbstverständlich auch, ebenso wollen wir nicht in einem negativen Sinne auffallen. Wir wollen nicht allzu sehr anders sein, abnorm sein. Das ist ganz negativ und mit tatsächlich drastischen Folgen auch belegt. Aber so eindeutig, dass wir uns nur anpassen, ist es nicht. Und das andere, was ich gerne noch ganz kurz dazu anmerken möchte, ist, dass ich doch denken würde, dass wir, wenn wir genau hinschauen, ja feststellen würden, die Normalität etwa eines von Frauenkörpern besteht eben nicht darin, dass wir alle so und so große oder kleine oder so geformte Brüste haben, sondern die faktische Normalität ist ja, dass unsere Körper ausgesprochen vielfältig sind, in Grenzen selbstverständlich, aber es gibt Männer mit extrem starker Körperbehaarung oder Frauen mit Körperbehaarung, welche ohne, groß, klein und so weiter und so fort. Also es gibt nicht die Brust, die alle eigentlich haben sollten oder so, ja, und das ist unsere Normalität, dass wir vielfältige Körper haben.
Nun, die Bereitschaft der Schönheit, operativ auf die Sprünge zu helfen, die ist ja nun deutlich in den letzten Jahren gestiegen und sie steigt weiter. Mark Nussberger, welche Frauen kommen nun zu Ihnen? Sind das die, die jetzt die Brust wollen?
Nein, das sind natürlich ganz unterschiedliche Frauen aus allen Klassen und Schichten, wenn man das so sagen darf.
Sagen Sie Beispiele.
Sie kommen im Moment, jahreszeitlich gesehen, vielleicht mehr im Moment für Brustvergrößerungen oder Fettabsaugungen, weil der Body ja im Sommer weniger Kleider trägt. Das ist im Moment die Tendenz.
Mhm. Und warum kommen die? Wie gehen Sie mit den Wünschen um? Ist das ein seelischer Leidensdruck oder eine modische Variante, wenn Sie sagen, im Sommer, da schneide ich mir den Busen groß, wissen Sie, damit ich besser...
Also ich glaube, es gibt nicht die Normbrust oder den normalisierten Körper an sich, wie Frau Villa das vorhin so gesagt hat. Ich versuche als plastischer Chirurg natürlich, die Individualität zu bewahren. Das heißt, die Eigenart einer Nase zum Beispiel, die ich korrigiere, zu bewahren. Das heißt, die Vielfältigkeit wird trotz plastischer Chirurgie bewahrt und wird nicht in eine Uniform hineingepresst, die quasi die Norm erfüllen soll. Das ist also nicht so. Als plastischer Chirurg versucht man immer wieder, die Individualität eben zu bewahren.
Ah ja. Okay.
Damit sind Sie zufrieden, Paula Villa?
Naja, ich finde, das ist eine ganz andere Aussage als vorhin, dieses etwas emphatische, man will ja sich anpassen und wir sind alle gleich. Wobei ich mich dann wiederum frage, und das interessiert mich tatsächlich, das ist keine Polemik, wie Sie als plastischer Chirurg, also welchen Maßstab es gibt. Denn vieles ist ja machbar und Sie sagen ja, das wäre auch mein Eindruck von vielen Studien, es geht nicht darum, die eine Norm jetzt auf alle zu legen und dass alle so aussehen, sondern genau dieses, die Individualität und die Person dabei auch zu achten. Aber es muss ja einen Maßstab dafür geben. Also wie groß soll denn die Brust werden, die vorher kaum da war, oder wie klein, die vorher zu viel war und so weiter?
Das wird natürlich mit den Patienten im Vorfeld vor einer möglichen Operation sehr gut diskutiert. Ich muss die Wünsche orten, ich muss genau wissen, was ist das für ein Typ, wohin geht er. Zum Beispiel bei den Nasenoperationen mache ich eine Simulation am PC mit der Foto, damit sie ihr Gesicht mit einer möglichen neuen Nase sehen kann. Das wiederum hilft mir, die Reaktionen zu sehen, wie sie damit umgehen kann. Auf Ihre Frage vorhin nochmals wegen der Norm. Ich habe nur gesagt, wir gehen die outstanding patients, also die nicht der Gesellschaftsnorm im Äußersten entsprechen, meinte ich. Aber ich meine nicht, dass alle gleich aussehen sollen.
Wir sind in der Kontextdebatte zum Thema Körper machen Leute mit der Soziologin Paula Villa und dem Facharzt für rekonstruktive und ästhetisch-plastische Chirurgie. Gerade beschäftigen uns die Motive der Menschen, die sich einer Schönheits-OP unterziehen. Erwartungsdruck der Gesellschaft oder mehr individuelle Wünsche, lässt sich das überhaupt so auseinanderhalten?
Es sind vorwiegend, würde ich meinen, sehr individuelle Wünsche, die natürlich durch gesellschaftliche, mediale Demonstrationen begünstigt werden. Die Leute wollen, und ich hatte neulich auch eine Brasilianerin bei mir, die ich fragte, was ist Ihr Motiv, weswegen kommen Sie zu mir? Sie sagte, ich will einfach besser und schöner aussehen, ich will mehr Frau sein. Und das sind die Motive. Ich selbst mache das für mich, für keinen anderen. Ich habe das Recht dazu.
Das ist ja eine übliche Aussage, Paula Villa. Ich mache das für mich. Aber jetzt mal so absolut. Die Aussage, ich will mehr Frau sein. Das muss man sich mal so überlegen. Was ist das eigentlich, wenn man mehr Frau ist?
Also ich würde genau auf Ihre Frage gerade etwas stärker formulieren. Individuelle und auch tatsächlich ganz authentische, ich diskreditiere das gar nicht, aber ganz individuelle Wünsche sind nicht zu trennen von den gesellschaftlichen Erwartungen. Das ist, vermischt sich. Es ist nicht gleich, also wir sind ja nicht so Roboter, die alles nachmachen, was uns die Gesellschaft sozusagen vorgibt, aber es ist eine, man kann das auch nicht auseinanderhalten. Wenn jemand sagt, ich mache das für mich, dann entspricht das genau der Norm wiederum, die wir derzeit haben. Es gibt eine geradezu, eine Tabuisierung zu sagen, ich mache das für jemand anderen. Das ist ein großes Tabu im Moment, egal in welchem Feld, zu sagen, ich mache das, weil ich geliebt werden möchte von jemand anderem. Oder ich mache das, weil ich Anerkennung und so weiter möchte. Das ist ganz verpönt im Moment, weil wir derzeit aus vielen Gründen, ich will das gar nicht ausführen, aber eine Art ganz starken Diskurs haben, eine Politik der Autonomie. Wir müssen uns als autonom, als selbstständig, als ganz individuell zeigen, das entspricht durchaus auch einer Norm. Und insofern würde ich das selber immer glauben, natürlich, wenn jemand sagt, ich mache das für mich, das ist ja ganz authentisch. Aber das heißt zugleich, ich mache das für mich im Kontext mit anderen. Also dieses für mich und für andere ist nicht klar zu trennen.
Also da bin ich mit Ihnen absolut einig. Das ist natürlich versteckt in dem für mich. Sie will bessere Partnerchancen haben, bessere Berufsaussichten und so weiter. Also da bin ich mit Ihnen ganz einverstanden.
Ganz banal im Blick der anderen sehen, ich bin okay.
Richtig, aber das ist doch der Urwunsch der Menschen, schon die alten Ägypter. Kleopatra hat sich geschminkt und so weiter.
Die Frage ist nur, welche Strategien entwickeln wir gesellschaftlich als Personen, diese Anerkennung zu bekommen, dieses anerkannt werden, diese Rückspiegelung, du bist okay, wie du bist. der Erfolg im Beruf und dergleichen. Machen wir das über eine Veränderung unserer selbst, etwa unserer Körper, oder, und auch das ist kein Entweder-Oder, aber ich spitze mal etwas zu, oder machen wir das, indem wir dafür uns einsetzen, dass die Gesellschaft entspannter und toleranter wird mit der Vielfältigkeit von Körpern. Also machen wir das im Sinne von, ich lasse mir etwas wegschneiden oder dazu machen, damit ich so okay bin, oder setze ich mich mit anderen dafür ein, dass wir auch übergewichtige Menschen, Frauen mit fast keinen Brüsten und so weiter als okay wahrnehmen, ja, das ist ja die interessante Frage.
Ja, aber wir müssen doch nicht die Gesellschaft oder die Politik als Überich der Subjekte sehen. Schauen Sie, es wird sich selber richten, die Leute wissen, was sie tun, und sie haben das Recht, das zu tun. Natürlich kann man Reflexe haben und darüber philosophieren, wie das gesellschaftlich, ob das gut sei oder nicht. Fakt ist, dass es zunimmt und dass die Leute einfach schöner und besser aussehen wollen für sich und für andere.
Und ich denke auch tatsächlich, wenn jemand unter etwas leidet, was ihn quält, ob das abstehende Ohren sind oder was auch immer, dann ist das für die Person gar nicht so der Punkt. Ist das jetzt gesellschaftlich oder individuell, sondern die will sich irgendwie freier bewegen können. Das ist auch nachvollziehbar.
Doch, das ist durchaus der Punkt. Und ich darf da nochmal doch widersprechen. Also zum einen ist es keine reine Philosophieren oder die Gesellschaft als Über-Ich setzen, sondern es gibt historisch und auch jetzt, auch in der Gesellschaft, im Sinne eines, so ist es Fakt, Gegenbewegungen oder Kontroversen darüber. Also ein Beispiel, der auch mediale, das mediale Interesse an jemanden wie Beth Dito, also eine ganz dicke, korpulente, nicht gängigen Standards entsprechende Musikerin, die aber jetzt sehr sozusagen erfolgreich ist, oder die Zusammenschlüsse von Eltern, die Behinderte in Anführungszeichen Kinder haben, die also sich sozusagen dagegen wehren, dass es solche Normierungen gibt. Es gibt immer wieder auch Gegenbewegungen und Auseinandersetzungen. Auch die Frauen sind mal aus ihren Korsetts rausgeschlüpft und so weiter. Also das ist auch Fakt. Und ich glaube, dass es durchaus auch die Leute, die, oder wir uns alle, die wir leiden unter bestimmten Makeln, dass diese Option auch immer sichtbar ist, dass wir uns auch gegen wehren, gegen bestimmte Zwänge auf eine bestimmte Art auszusehen.
Ja, das auch. Aber ich will Ihnen beiden, Mark Nussberger und Paula Willer, eine Geschichte kurz servieren, die in dem Buch, das Sie herausgegeben haben, Paula Willer, zu lesen ist. Ich finde die sehr eindrücklich, gerade was das Thema jetzt angeht. Also Josephine, als Kind etwas pummelig, wird vom Vater darauf aufmerksam gemacht, dass sie eben etwas pummelig ist. Sie hungert sich dann die Pfunde ab, wird fast magersüchtig, lernt ihren Mann David kennen, heiratet, bekommt zwei Kinder, ist nach den Schwangerschaften aber wieder recht beleibt. Sie will eine Magenverkleinerungsoperation bezahlt bekommen, der Mann begehrt sie auch nicht mehr so, aber um die bezahlt zu bekommen, müsste sie wiederum mehr wiegen, also futtert sie sich die fehlenden Kilos noch an und bekommt die OP und sie bekommt sie auch bezahlt. Danach müssen dann aber Eltern und Mann für eine weitere Schönheits-OP sparen, denn die Pfunde, das wissen wir, die plötzlich weg sind, da schlägt die überschüssige Haut Falten. Nach dieser zweiten OP ist Josephine rundum glücklich. Sie fühlt sich wohl in ihrem Körper, von ihrem Mann wird sie wieder begehrt, was eben, wie gesagt, in den düsteren Phasen nicht der Fall war. Ende gut, alles gut.
Ja, ich finde, der Weg zu dieser Geschichte, wie sie dann glücklich wurde, ist ein bisschen abartig. Ich meine, Gewichte zuzulegen für eine bezahlte OP, das ist ja wirklich nicht gut. Dass sie aber am Schluss dann eine bessere Lebensqualität hat, ist dann offensichtlich Fakt, und das spricht dafür, dass sie eigentlich schlussendlich, wie auch immer sie das Ziel erreicht hat, das gut gemacht hat, denn es geht ja um ihr Glücklichsein.
Paula Willer?
Ja, dieses wie auch immer sie das gemacht hat, ist sicher wiederum so ein Knackpunkt. Das würde ich anders sehen. Wie auch immer sie das gemacht hat, ist eine entscheidende Frage. Also diese Geschichte ist tatsächlich etwas eigen, aber sie zeigt, welche Bereitschaft Menschen aufbringen, an sich selber etwas zu tun, zu verändern, also auch so instrumentell mit sich umzugehen. Na, dann futtere ich mir mehr Kilos an oder ich mache sie weg und so weiter. Also so ein ganz, so ein Umgang mit dem eigenen Körper als Objekt, um sich selber entsprechend bestimmten Vorstellungen zu gestalten. Und Ende gut gut, aber ich würde sagen, nicht alles gut. Ich würde mir persönlich ein Ende wünschen, bei dem stünde, ich habe mich gegen eine OP entschieden und habe mit meinem Mann und Freundinnen und Freunden und Kindern gemeinsam es hingekriegt, mich selber schön zu finden, wie ich
also
bin.
Also Frau Wille, das
darf ich mal schnell was dazwischen fragen? Ja. Es gibt doch sowas wie Kunst am Bau. Und mir kommt das vor wie Kunst am Körper. Und das ist so, als wäre der Körper etwas außerhalb von einem, dem man entsprechend zurecht machen kann.
Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Der Körper ist immer mit einem Wunsch und einer Seele verbunden. Frau Wella, wenn Sie die Vielfältigkeit ansprechen der Leute mit der korpuskulenten Sängerin, die Erfolg hat und so, finde ich das absolut toll. Und auch ich bin für Vielseitigkeit. Aber dann lassen Sie doch diese Vielseitigkeit und lassen Sie diese Leute, die eben einen kleinen Makel haben am Körper, glücklich werden durch eine kosmetische Operation. Das nenne ich Vielfältigkeit. Wenn eine Sängerin zum Beispiel durch die Ausstrahlung und ihre Performance durch den korpulesken Körper da gut dasteht, finde ich das absolut wunderbar. Und das nenne ich Vielfältigkeit. Aber wir müssen nicht uns dagegen stemmen, dass diese Entwicklung der ästhetischen Chirurgie einfach immer mehr da ist. Wenn man sie vernünftig macht und die Indikationen gut stellt, nicht die Übererwartungswünsche der Patienten erfüllen muss, sondern vernünftige Leute vor sich hat, die selber für ihren Körper entscheiden können, dann finde ich auch aus den Echos postoperativ gesehen der Patienten das eine absolut wunderbare Sache.
Also ich würde Ihnen da widerspreche ich gar nicht. Ich spreche mich, also vielleicht habe ich mich etwas so angehört. Ich selber finde, Leute sollen sich operieren lassen oder auch nicht, wie sie es mögen. Letztendlich, ich spreche mich gar nicht dagegen prinzipiell aus. Wogegen ich aber tatsächlich Einspruch erhebe, ist die zunehmende Alternativlosigkeit solcher Verfahren. Also ich finde, wir haben schlicht insgesamt viel zu wenig Debatte und Auseinandersetzung und auch Kontroverse darüber, welche Wege es zum gut mit sich selber fühlen im eigenen Körper gibt. Und da ist die plastische Chirurgie nicht die einzige, aber sie wirkt zunehmend so, als sei das der ideale, der einfache, der legitime Weg. Und das finde ich ein Problem.
Darf ich zum Schluss, wir sind nämlich leider schon am Schluss unserer Sendung, habe ich an Sie beide eine unterschiedliche Frage an Sie, Mark Nussbaum. Also zuerst mal, nobody is perfect, das mag einen ja doch trösten. Nicht alle, und die kommen dann zu Ihnen, Mark Nussbaum, vor allem Frauen, wie Sie ja schon sagten. Ich möchte ganz kurz wissen, wie ist das, wenn man quasi professionell zur Verschönerung des anderen Geschlechts den Frauen mit dem Messer unter die Haut geht?
Es ist, ich finde, das ist ein schönes Gefühl für mich. Es ist eine künstlerische Arbeit, wenn ich das gut besprochen habe mit den Frauen und ich erfülle ihren Wunsch, dann erfüllt das mich mit Glück nachher, weil ich eine selbstbewusstere Frau, die einen besseren Job vielleicht hat und glücklicher ist, vor mir steht. Das erfüllt mich mit Befriedigung.
Paula Wella, Sie beobachten den Boom der Schönheitsoperation, überhaupt die ganze Diskussion um Schönheit und nicht und wie man sie künstlich hinbekommt und nicht soziologisch. Reicht das, um sich persönliche Verschönerungswünsche quasi vom Leib zu halten? Weil man, wenn man ja wissenschaftlich was anguckt, kann man sich so distanzieren, man steht außen, aber irgendwie sind Sie ja eine Frau und auch im Geschäft sozusagen.
Das ist eine Chimäre, nein, das ist ganz falsch. Wir sind ja auch als Wissenschaftlerin und dergleichen ganz normale Menschen, wie alle anderen auch, selbstverständlich. Und ich kann mir gar nichts vom Leib halten. Und darüber nachdenken heißt ja gar nicht davon, nicht betroffen zu sein. Nein, ich mache mir wahrscheinlich genauso Gedanken mit Höhen und Tiefen und Zufrieden oder Unzufriedenheiten wie alle anderen Menschen auch.
Gut. Paula Wella, Mark Nussbaum, danke für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Vielen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.